Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich brav zu Hause einen Film angeschaut, nämlich Border. Johanna und ich, wir hatten ihn beide noch nicht gesehen und haben uns heute Border angeschaut von Ali Abizi, wenn ich den Namen mir richtig gemerkt habe. Und es geht um eine Frau in Schweden, die für den Zoll arbeitet und die einen ganz besonderen Geruchssinn hat, die auch merkt, wenn Leute lügen. Und sie sieht auch ein bisschen anders aus. Ich hatte am Anfang so den Eindruck, so stelle ich mir eine Neandertalerin in Wirklichkeit vor. Also genauso intelligent wie wir, aber auch mit anderen Fähigkeiten und mit anderen Temperamenten sozusagen. Und ja, sie ist natürlich auch, Border ist ja, der Name schon, sie ist aber auch so an der, immer so an der Grenze, dass sie akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Und sie empfindet sich, glaube ich, auch als außerhalb der Gesellschaft stehend und sie empfindet sich halt auch als missgebildeter Mensch, als missgebildete Frau, hat auch gesagt bekommen, dass sie keine Kinder kriegen kann und so. Und ja, und wir erfahren in diesem Film Stück für Stück, wie Zwiebelschichten, was alles dahinter steckt. Und das ist einiges, was dahinter steckt, was sie aber erst feststellt, als sie einen Mann trifft, der so auch so ein bisschen aussieht wie sie und der offensichtlich ganz ähnliche Fähigkeiten hat. Und dann kommt sie erst auf die Spur ihrer eigentlichen Geschichte und der eigentlichen Zusammenhänge. Und das führt mich schon dazu, dass dieser Film eigentlich ein fantastischer Genre-Bastard ist, weil er ja auf der einen Seite ein Krimi ist, ein Thriller, er ist ein Drama. Er sieht die ganze Zeit aus wie ein realistischer Sozialfilm.
Absolut, ja.
Er ist natürlich eine großartige Liebesgeschichte. Es ist ein Emanzipationsdrama auf einer bestimmten Ebene auch. Und es ist eine ganz gehörige Portion Fantasy da auch drin. Der Film lässt sich, glaube ich, nicht besprechen, ohne dass wir spoilern, oder?
Es wird zumindest schwierig. Ich glaube schon, also man kann abstrakt darüber reden, aber wir können es ja mal versuchen und dann mal schauen, ob wir dann doch irgendwann enthüllen müssen, um auch über sozusagen das N. Ist die Frage, ob wir ihre Identität verraten möchten. Wenn wir darüber sprechen möchten, dann sollten wir jetzt vielleicht schon tatsächlich.
Ja, ich denke schon, dass wir müssen gar keine Spoiler-Warnung nochmal extra reinmachen. Ich glaube, die können alles wir gleich klar. Von Anfang an sagen, sonst werden wir dem Film, glaube ich, nicht gerecht. Ja, die klassische Frage, Johanna, hat er dir überhaupt gefallen? Ich meine, du hast ihn dir nicht selbst ausgesucht und ich habe von Leuten gehört, die nach Ansicht des Trailers sich entschieden haben, heute nicht mitzugucken. Du bist tapfer geblieben. Hat sich's gelohnt?
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das, wie du schon sagtest, dieses Sozialdrama-Element fast, ich fand ihn sehr geerdet in einer gewissen Art und Weise und sehr gerade raus auch in der Geschichte, die er dann letztendlich erzählt. Weil es letztendlich, wie gesagt, ich auch finde, es ist eine Geschichte über eine Frau, wobei Frau wahrscheinlich schon gar nicht unbedingt der richtige Begriff ist, über unsere Hauptfigur, die am Anfang nicht so richtig weiß, wer sie ist und die sich ziemlich verloren fühlt und die, wie gesagt, so an dieser Grenze lebt und die so einen Typen bei sich zu Hause wohnen hat, wo man sich fragt, wieso? Wieso hast du kein Selbstbewusstsein und keinen so einen Stand, wo du weißt, wer du bist? Und es ist eigentlich eine Geschichte, wie sie dann zu sich selbst findet. Und es ist eine Geschichte über Identität, denke ich. Und letztendlich hätte man sie auch erzählen können, komplett ohne diese Fantasy-Elemente, als eine Geschichte eines Adoptivkindes, das versucht herauszufinden, wer sie ist und seinen Platz in der Welt zu finden. Und was den Film dann natürlich aber auch spannend macht und interessant, ist natürlich schon, dass er mit diesen mythologischen Fantasy-Elementen überlegt ist, übergestülpt ist, diese Metapher, die dann auch diese spannende Mischung aus diesen Genren irgendwie mischt. Aber letztendlich ist, finde ich, die Geschichte eigentlich ziemlich gerade heraus. Und mich hat jetzt überhaupt nicht irritiert oder irgendwie abgestoßen oder sowas, die etwas die Elemente, die vielleicht andere Menschen fremdeln lassen. Also diese Szenen im Wald, dieses Animalistische, diese Verbindung mit den Tieren, die sie hat, die Sexszenen, das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht irgendwie besonders abgefahren oder abstoßend oder irritierend, sondern das ist eigentlich letztendlich nur die Bildsprache, die der Regisseur gewählt hat, um die Geschichte zu erzählen einer Frau, die auf der Suche nach ihrer Identität ist und da eigentlich eine sehr gerade Geschichte erzählt.
Wenn er die Geschichte eines adoptierten Mädchens oder einer adoptierten Frau, die versucht, ihre Identität zu klären, dass das ohne diesen magischen Realismus, also das ist ja eben nicht nur eine Metapher, es ist ja wirklich magischer Realismus, den er da einsetzt, dass dadurch diese Geschichte auch greifbarer wird. Das ist so, wie man manchmal Realitäten einfach in einem Märchen besonders auf den Punkt bringen kann. Es ist unübersehbar, dass sie, also wir können es ja wirklich jetzt sagen, sie ist kein Mensch. Ja, und sie ist, das ist ja kein Mensch zu sein, das steht hier ja auch dafür, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, in der man lebt. Das finde ich, ist viel intensiver dadurch, dass es eben diesen Schritt in der Darstellung weitergeht, dass sie tatsächlich ein Troll ist und sich in dieser menschlichen Gesellschaft angepasst hat. Sie hat sich assimiliert. Sie weiß auch am Anfang überhaupt nichts von ihrer Herkunft. Und das wird halt viel deutlicher dadurch, dass sie dann tatsächlich nicht nur keine Schwedin ist und definitiv keine Schwedin, Entschuldigung, das Star Trek-Witz muss ich jetzt hier reinbringen, dass sie eben nicht nur keine Schwedin ist oder dass sie nicht akzeptiert ist in dieser Gesellschaft, sondern sie ist tatsächlich noch nicht mal ein Mensch. Das, was Vor- und Nachteile hat, wie wir dann lernen. Und die Erwartungshaltung, nachdem ich diese Krimi- und Fantasy-Elemente hatte oder gesehen hatte und mich dann auch so ein bisschen drauf eingestellt habe, fand ich es dann sehr gut, dass der Film dann wieder den Weg findet, tatsächlich eine Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Du hast schon gesagt, sie lässt diesen Mann mit den Hunden da bei sich wohnen und die Hunde bellen sie aus, der Typ macht, was er will und das Motiv ist, dass sie es sonst nicht ertragen würde, allein zu sein. Außer ihrem Vater ist sowieso niemand mehr da. Und mit ihren Kollegen ist es, glaube ich, auch schwierig, da irgendwie engeren Kontakt zu haben. Also ich glaube, sie will einfach nur nicht allein sein in diesem Haus. Ja. Deswegen erträgt sie diesen komischen Typen. Und dann kommt es stückweit zu einer Emanzipation. Je mehr sie rausfindet, wer sie eigentlich wirklich ist, dann kann sie ihn rausschmeißen, sie kann sich gegenüber den Hunden emanzipieren, was eine sehr schöne Szene ist, finde ich. Hat mir sehr gefallen. Ja, dann letztlich auch kann sie sich gegen ihre neue Liebe durchsetzen, weil den Mann, den sie da trifft, ist eben der andere Troll.
Ja.
Und jetzt kommt es zu was ganz, ganz Interessantem, was vielleicht häufiger passiert zwischen einem Menschen, zwischen jemand, der sich assimiliert hat und jemand, der auf jemand aus seiner ursprünglichen Kultur trifft, dass die Wertesysteme nicht mehr zusammenpassen. Nachdem es eine, wie ich finde, sehr, sehr rauchromantische Liebesphase gibt, die mir auch cineastisch total gut gefallen hat, wie die da in diesem eiskalten See im Regen da.
Ja, absolut.
Also auch sehr, sehr explizite Sexszenen, die trotzdem nicht eine gewisse Poesie und einen gewissen Mutterwitz sozusagen entbehren. Es ging nämlich darum, dass Dinge halt auch passen, ja, und eben die nicht missgestaltet sind, sondern sie einfach eben eine andere Art und Weise haben, zusammenzupassen. Und das ist auch sehr, sehr schön gemacht.
Ja, da ist halt, für sie ist das ein großes Glück, ihn zu treffen. Und wie gesagt, weil mit ihm bekommt sie so viele Antworten auf die Fragen, die sie in ihrem Leben hatte. Und sie erfindet raus, wer sie ist und wohin sie gehört und dass sie vielleicht auch zu jemandem gehört. Und das ist, wie gesagt, eine große Erfahrung für sie. Aber es heißt, dass sie diese Antworten auf diese Fragen jetzt hat, heißt nicht, dass die ihr schon auch beantworten, wie sie jetzt ihr Leben zu leben hat. Und das muss sie immer noch für sich selbst dann definieren und entscheiden. Und das macht sie dann auch. Dann hat sie auch die Kraft sozusagen irgendwie da eben nicht stehen zu bleiben. Und dann für sich selbst zu überlegen, so möchte ich, diese Person bin ich, ich lasse mich nicht von anderen definieren, nicht durch Ausgrenzung und auch nicht, indem jemand zu mir sagt, du musst so sein, weil du jetzt irgendwie zu einer bestimmten Art von Rasse oder Gemeinschaft gehörst, sondern letztendlich ja, sind das dann Fragen, die sie sich selbst geben muss. Sie muss sich dann selbst ihre eigene Identität geben. Und das ist die Geschichte, die der Film dann doch sehr schön erzählt. Und ja, wie du sagst, indem er halt die Fantasy-Elemente nimmt, um diese Geschichte zu erzählen, wird das halt, kommen die an die Oberfläche, die Geschichte. Also, dass sie anders aussieht, wird dann, und dass sie sich nicht zugehörig gefühlt, wird natürlich gezeigt, wie sie aussieht und dass sie nicht mal, wie gesagt, menschlich ist. Und das ist ja die Stärke des Fantasy-Genres letztendlich, dass es Dinge, die unter der Oberfläche sind, ihn explizit machen kann, aussprechen kann. Ja.
Ja, ja. Und sie ist letztlich menschlicher als die Menschen um sie herum, weil für sie es viel weniger selbstverständlich ist, diese Werte zu verteidigen.
Ja.
Und das finde ich auch ein ganz besonderer Punkt, was für mich auch das Happy End dieses Filmes ausmacht. Dass sie es schafft, diesen Weg zu gehen. Überleg mal, der Establishing Shot ist ja, dass sie an der Grenze steht, wo diese Fähre kommt, ja, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, weil die Leute, die sie dann an der Grenze kontrolliert, halt immer da über die große Fähre kommen. Und dann sieht sie da, wo sie ihren Wagen parkt auf dem Parkplatz, sieht sie da so ein spezielles Insekt.
Mhm.
Und sie guckt sich das ganz genau an. Sie sieht, riecht und empfindet ja Dinge viel genauer als wir, als Menschen. Sie weiß aber nicht, was sie damit anfangen soll und tut es dann wieder zurück. Ganz am Ende ist es fast das gleiche Insekt, das sie dann nimmt als Futter für ihr Baby. Ja, das können wir nämlich schon wirklich spoilern. Am Ende kommt sie dazu, dass sie sich um, ich weiß nicht, vielleicht sogar ihr eigenes Kind kümmert oder...
Ja, möglicherweise, ja, ja.
Es ist auf jeden Fall ein Trollkind und sie füttert am Ende genau ihr Kind mit so einer Art von Käfer, die sie am Anfang in diesem Establishing-Shot in der Hand hat und ich weiß, was sie damit anfangen soll und es wieder zurücktut. Weil sie weiß gar nicht, wer sie ist und warum sie das interessiert und das kommt dann erst wirklich so Stück für Stück. Aber auch diese wunderbaren Fantasy-Motive, zum Beispiel diese unglaubliche Angst vor Gewittern und vor Blitzen.
Das ist super, ja. Also ich muss sagen, vielleicht bist du, nachdem wir uns vor diesem Podcast über nordische Mythologie irgendwie unterhalten haben, vielleicht, darüber muss ich zugeben, ich weiß jetzt sozusagen gar nicht, ob die Trolle mit irgendeiner großen mythologischen Bedeutung aufgeladen sind oder ob die einfach nur hässliche Unterwesen sind, die ihren Heim treiben, das weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob vielleicht nicht jemand, der sich da ein bisschen mehr auskennt, als ich tatsächlich da noch mehr rausziehen könnte. Aber möglicherweise sind es auch einfach nur eben von der Gesellschaft Verstoßene, die hier sozusagen repräsentiert werden dadurch, ja.
Ja, also ganz kurz zur Mythologie ist ja, ich habe jetzt gerade von Neil Gaiman diese wunderbare Zusammenfassung gelesen, die Nacherzählung gelesen. Das ist sehr schön. Da kommen Trolle aber nicht vor. Okay, die spielen da keine Rolle. Da geht es tatsächlich um dieses Götterensemble rund um Odin, Thor, Loki, Freya und so weiter. Also die Götter, die man kennt, und die Widersacher sind Reifriesen, Feuerriesen und so weiter. Da geht es also sehr, sehr stark entsprechend um Riesen. Es geht nicht um Trolle. Trolle finden dann offensichtlich auf einer anderen
Ebene statt. Ja, aber es ist so wirklich irgendwie eine schöne Kombination, die der Film findet. Wie gesagt, aus diesen Fantasy-Elementen und dann aber die Art und Weise, wie der Wald gefilmt wird einfach und wie die Landschaft dort gefilmt wird, die ist überhaupt nicht überhöht, ja, sondern es ist wirklich auf eine Art und Weise gefilmt, wie man jetzt einen Fantasy-Film nicht unbedingt filmen würde, sondern da ist dann wieder dieses sehr geerdete, realistische Element und das natürlich kombiniert noch mit diesen polizei-investigativen Elementen, die ja schon auch nochmal einen ganz anderen Handlungsstrang da reinbringen, der ja auch nicht ganz unkrass ist, weil es um Pädophilie geht und um wahrscheinlich das Hässlichste, was die Menschen irgendwie so
bieten. Und das ist, es ist schon eine abgefahrene Kombination in der Hinsicht, ja, was er da miteinander verwebt, der Regisseur. Also ohne dass es aber, dass man jetzt sagen müsste, es passt jetzt nicht mehr. Und ich finde es dann eigentlich auch ganz, ganz nett irgendwie am Ende, wenn sie dann dieses Trollbaby in der Hand hat und sich über, an dem er freut, dass es ja eigentlich nicht so viel anders ist wiederum dann so wie so ein Menschenbaby, ja. Und dass das Trollbaby natürlich genauso beschützenswert und liebenswert ist wie jedes Menschenbaby und dass keins irgendwie von beiden jetzt irgendwie mehr oder weniger wert ist in irgendeiner Art und Weise. Das natürlich auch eigentlich. Und wenn man dann erfährt, was mit ihren Eltern passiert ist und wie sie als Kinder behandelt wurden, das ist natürlich nochmal eine sehr starke Schlusspointe auch.
Absolut. Es ist nämlich schlicht und ergreifend so, dass die Menschen die Erwachsenen-Trolle foltern und irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen unterziehen und sie im Laufe dieser Untersuchungen auch töten. Und die Kinder das dann manchmal überleben oder wie da in dem Fall einem menschlichen Ziehvater anvertraut werden, der das Trollbaby dann großzieht, nachdem man ihm das Schwänzchen abgeschnitten hat, also das hintere.
Gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ja, das ist alles ein bisschen anders als bei uns, aber am Ende funktioniert ja und es gibt diesen schönen Satz, an dir ist nichts falsch. Ja. Das finde ich auch so ein Satz, der weit über diesen Film hinaus total wichtig ist für so eine Emanzipations- und Selbstfindungsgeschichte. Erstmal zu akzeptieren, an mir ist nichts falsch, egal wer was dazu sagt. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Die Trolle stehen vor allen Dingen für die Naturkräfte. Also Fabelwesen, die die Nähe zur Natur entsprechend zeigen, die sich in Berge verwandeln und so weiter. Aber wichtig, glaube ich, und das bringt der Film auch sehr gut rüber, dass diese Trolle sind in der Natur zu Hause. Die Art und Weise, wie sie dann, das ist auch am Anfang schon so, als sie nach Hause kommt, sagt sie dann zu ihrem Mitbewohner, ich gehe erstmal raus, zieht die Schuhe aus und geht dann barfuß durch den Wald. Und man merkt richtig, dass sie sich da zu Hause fühlt und dass sie da entspannen kann. Und das hat nichts von hippiemäßigem Zurück zur Natur, sondern tatsächlich, dass sie dann es schafft, sich zu loszulassen sozusagen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsstelle im Film?
Ich glaube, meine Lieblingsstelle ist tatsächlich diese Szene im See. Das auf jeden Fall und wie sie gemeinsam durch den Wald rennen, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und da kam diese ganze Euphorie und Freude, die sie empfindet darüber, wie gesagt, ihn gefunden zu haben, kam, finde ich, extrem gut zum Ausdruck. Und ja, und die Schlussszene. Weil das die beiden Momente waren, und das muss ich jetzt sagen, also für mich war der Film jetzt keine sonderlich emotionale Erfahrung. Also ich habe den relativ irgendwie mit Abstand angucken können, aber auch deswegen, weil das Thema, was dieser Film verhandelt, für mich persönlich kein so Riesenthema ist, wie es vielleicht für viele andere Menschen ist, weil mal abgesehen irgendwie von der typischen Pubertätsphase, die man so durchmacht, ich in mir in meiner Identität relativ so sicher bin. Ich weiß ziemlich genau, woher ich komme und wer ich bin. Und das ist aber, ich glaube, für sehr, sehr viele andere ein wesentlich emotionaleres Thema als für mich. Und ich konnte den Film deswegen mit einer gewissen Gelassenheit fast angucken. Und ich fand aber diese beiden Momente, die ich dir gerade beschrieben habe, also die Szene im See und die finale Szene, tatsächlich die Szene, wo ich dann auch emotional durchaus irgendwie ergriffen war. Und ja, das würde ich so sagen.
Stimmt, das ist tatsächlich kein Film, der mich jetzt, obwohl ich ja häufiger mal auch emotional von einem Film weggerissen werde, da war für mich auch in dem Fall nicht so. Es hat mir sehr gefallen, diese von diesen Krimi-Phasen mitgerissen zu sein und dann dieser Frau auf diesem Weg folgen zu können. Das wird schön erzählt, auch wenn es einen nicht direkt betrifft. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass für Ali Abisi, der in Teheran geboren ist und soweit ich jetzt aber weiß, in Europa lebt, dass dieser Wechsel zwischen den Kulturen, das für ihn natürlich auch eine besondere Rolle spielt. Was zwei Dinge, die mir in dem Film noch wirklich, wirklich gut gefallen haben, also jenseits mal, dass er diesen Mut zur völlig ungeschönten Realitätsdarstellung hat, der fühlt sich ja manchmal an, als würde er in einer Vorortsiedlung von Edinburgh spielen oder so. Also von der Stimmung her ist er überhaupt nicht auf süße Natur irgendwie getrimmt. Diese Verknüpfung, was mir sehr gut gefallen hat, war die von Wechselbalg als mythischem Element und Wechselbalg als Teil der Kriminalhandlung.
Ja, ja, ja.
Wo ich dachte, so, das ist tatsächlich so, was die Kombination und die Bruchkanten von Genre möglich machen, die du nicht hast, wenn du nur so brav deine Standardgeschichte erzählst. Das fand ich richtig, richtig gut. Man muss den Film sehen, um zu verstehen, was dann tatsächlich damit gemeint ist. Das will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Aber was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war die Trennungsszene von Roland, wo sie wirklich so einen Punkt erreicht, wo sie jetzt eher begriffen hat, wer sie ist und auch begriffen hat, dass dieser Typ, den sie da als Mitbewohner hat, dass das keinen Sinn hat, dass sie sich da nichts mehr gefallen lassen muss. Und dann knurrt sie erstmal den Hund an, der sofort begreift, dass die Rollenverhältnisse, die Machtverhältnisse sich gerade eben gedreht haben und dann stattdessen winselt und sie schaltet dann praktisch in sich den Charles Bronson an, wirft ihn raus, ja, und er sagt, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Und sie dreht sich rum und sagt, sehe ich aus, als würde ich scherzen. Und das hätte kein Clint Eastwood oder kein Charles Bronson besser sagen können. Und dann sagt sie noch diesen wunderbaren Satz, ich gehe jetzt schlafen und wenn ich aufwache, bist du weg.
Ja.
In einem Tonfall, der definitiv kein Makromolekül von Widerspruch mehr geduldet hat. Und er ist noch direkt, er packt das Auto und verschwindet sofort.
Ja, vor allem, weil sie, ich glaube, weil sie diesen Fernseher auch ins Gebüsch wirft, als wäre es so ein Taschenbuch, ja? Also, das, als hätte der so überhaupt kein Gewicht, sondern als wäre das nur so ein, ja, deswegen, ich glaube, da ein bisschen übernatürliche Kräfte waren da schon mit am Spiel.
Ja, also ich finde es tatsächlich ein sehr vielschichtiger Film, der einen auf ganz vielen Ebenen faszinieren kann. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen anstrengend ist, weil man natürlich die ganze Zeit auch zwei Menschen zuschaut, die unseren Schönheitsidealen auch spotten. Aber man merkt auch während des Filmes, wie sehr das an Bedeutung verliert, je mehr man gerade sie kennenlernt, desto weniger trägt man mit seinem eigenen Schönheitsbild, hat man ein Problem mit ihr.
Absolut.
Das fand ich auch eine interessante Beobachtung.
Absolut, es wird auch immer, alles wird normaler eigentlich fast. Und ich glaube, mit jedem Regenwurm, den sie mehr gegessen hat, umso natürlicher und so weniger eklig fand ich es letztendlich. Also es ist dann einfach so, wie sie ist. Also der Zuschauer lernt sie genauso zu akzeptieren, wie sie ist, wie sie sich selbst so akzeptieren lernt. Das ist faszinierend, absolut.
Ja, also wie viele Punkte geben wir diesem wunderbaren Mischwesen-Film?
Wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen eine stärkere emotionale Komponente gehabt hätte, wären es noch mehr. Aber jetzt bin ich bei guten 7 Punkten.
Ja, ich bin auch bei 7 bis 8 Punkten. Kann ihn auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Hab jetzt auch Lust auf die anderen Filme von Ali Apisi. Es gibt eine Kurzgeschichte, so eine Krimi-Geschichte. Und dann gibt es noch mal einen Film, der sich um Schwangerschaft und Leihmutterschaft dreht, der auch sehr interessant aussah. Mal sehen, ob man an die anderen Sachen auch noch rankommt. Johanna, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ebenso, vielen Dank fürs Organisieren.
Ja, gerne. Und dieser Podcast steht natürlich unter Creative Commons, ob bei den Trollen oder bei den Menschen.